SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Florian Mayer und heute beschäftigen uns folgende Themen. Einigkeit zwischen Ampel und Union beim Schutz des Verfassungsgerichts. Wir schauen gleich zu Beginn auf den aktuellen Stand. Nach dem Anschlag in Moskau geht die Suche nach den Hintermännern weiter. Und in der Türkei stehen die Kommunalwahlen an. Präsident Erdogan versucht das für sich zu nutzen. Alles bis 13 Uhr in der SR Info Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen zur Sendung. Die Debatte ist eigentlich nicht mehr ganz so neu, hat heute Vormittag aber ganz plötzlich wieder Fahrt aufgenommen. Es geht um das Bundesverfassungsgericht. Das wollen die Bundesregierung und auch die Union im Bundestag besser schützen. Konkret sollen gesetzliche Sicherheitsmechanismen im Grundgesetz eingezogen werden, um Entmachtungsversuche durch die Politik verhindern zu können. Aber zwischen Ampel und der Union war man sich über das Wie in der Sache nicht einig. Heute Morgen gab es dann erste Medienberichte, laut denen sich beide Seiten bereits auf einen ersten Gesetzesentwurf geeinigt haben sollen, nach längeren Gesprächen. Beispielsweise die Rheinische Post hat aus diesem Papier zitiert. Die Ampelparteien rudern aber jetzt schon wieder zurück. Was ist nun also Sache? Bianca Schwarz aus dem Hauptstadtstudio fasst zusammen.
Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP freut sich darüber, dass die Union an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Das sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wie das Bundesverfassungsgericht als Institution besser geschützt werden kann, darum geht es in den Gesprächen zwischen Bundesregierung und CDU/CSU. Wie die Richter ausgewählt werden, wie lange sie im Amt bleiben und andere Regelungen sollen künftig im Grundgesetz verankert werden. Dahinter steht die Sorge der Ampel vor extremistischen Parteien, die in Deutschland immer mehr Zulauf bekommen. Das Bundesverfassungsgericht ist einer der wichtigsten Grundpfeiler der deutschen Demokratie. Mit den Änderungen im Grundgesetz soll verhindert werden, dass nach einem Regierungswechsel eine extremistische Partei zum Beispiel einfach die Richter austauschen kann, wie man es in Polen oder Ungarn gesehen hat. Für Änderungen des Grundgesetzes ist allerdings eine Zweidrittelmehrheit in Bundesrat und Bundestag nötig. Deswegen müsste die Union mitmachen. Die Ampel kann das alleine nicht durchsetzen. Erste Gespräche dazu hatte die Union Anfang des Jahres beendet mit der Begründung, sie sehe keinen zwingenden Bedarf für eine derartige Verfassungsänderung. Unionsfraktionschef Friedrich Merz ruderte später jedoch zurück. Die nächsten Gespräche sollen nach Ostern stattfinden.
Schon lange versuchen Demokratiefeinde, die öffentliche Meinung in Deutschland zu beeinflussen. Fake-Accounts in sozialen Medien, Bot-Armeen, die vermeintlich wahre Themen auf großen Plattformen nach oben spülen und ihnen so eine gewisse Bedeutung in der Öffentlichkeit geben. All das gehört mittlerweile zum mehr und mehr digitalisierten Alltag. Bundesinnenministerin Faeser von der SPD will deshalb in ihrem Haus eine neue Einheit aufbauen, um solche Desinformationskampagnen früher zu erkennen und gegenzusteuern. Hauptstadtkorrespondent Björn Dahke ist der Frage nachgegangen, wie weit dieses Projekt bisher gekommen ist.
Nancy Faeser sieht Nachholbedarf.
Wir müssen Manipulations- und Einflusskampagnen sehr früh erkennen, um sie dann stoppen zu können.
Lügen von Fake-Accounts, manipulierte Fotos und Videos, das will die Bundesinnenministerin künftig schneller erkennen und markieren.
Deutsche Rechtsextremisten und ausländische Autokraten haben etwas gemeinsam. Sie wollen Wut schüren und spalten, vor allem durch Desinformation.
Mitte Februar kündigte die SPD-Ministerin an, eine Früherkennungseinheit aufzubauen. Sie ist Teil eines Plans zur Bekämpfung des Rechtsextremismus. Für Konstantin von Notz ist der Kampf gegen Desinformation überfällig.
Wir haben ernste Zweifel, dass es ausreichend auf dem Schirm ist.
Der Grünen-Fraktionsvize ist Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Das soll die Arbeit der Geheimdienste überwachen. Erst vor kurzem hat das Gremium gewarnt, es reicht nicht aus, einzelne Angriffe isoliert zu betrachten. Die Strategie dahinter müsse erkannt werden, um sich dagegen behaupten zu können. Vor allem Russland gehe es darum, die deutsche Gesellschaft zu spalten, zum Beispiel durch Propaganda in den Medien, durch das Unterstützen extremistischer Gruppen oder das Fördern von Migration. Von Notz nennt Faesers Früherkennungseinheit im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio einen Schritt in die richtige Richtung. Nach seinen Worten ist es wichtig, die vielen unterschiedlichen Sicherheitsbehörden besser miteinander zu vernetzen. Aber nicht nur das.
Jeder Einzelne in unserer Gesellschaft muss mit einpreisen und auch verstehen, dass gerade über Social Media diese Einflussnahmeoperationen, diese Desinformation, diese Polarisierung, das Zuspitzen von bestimmten Geschichten, der Versuch der Manipulation jeden Tag laufen. Das muss man einfach maximal ernst nehmen.
Von Notz Stellvertreter im parlamentarischen Kontrollgremium ist Roderich Kiesewetter. Auch der CDU-Politiker sagt, dass die Bundesregierung mehr gegen Desinformation tun könnte. Und er hat auch schon eine Idee, wie.
Ja, ich nenne es bewusst Desinformations-Warn-App, die ähnlich der NINA-Warn-App die Bürgerinnen und Bürger vor Desinformation warnt, an die man sich auch aktiv wenden kann, die Fragen beantwortet oder Fake News entlarvt.
Ob das auch die geplante Früherkennungseinheit im Bundesinnenministerium leisten soll, ist bisher nicht klar. Zu den Aufgaben der Einheit und deren Größe ist aus dem Ministerium auf Nachfrage bisher nichts zu erfahren. Von dort heißt es nur, die Abstimmungen laufen. Derzeit sei vorgesehen, dass die Einheit ihre Arbeit schrittweise aufnimmt, ab dem Sommer. Im Bundestag hatte Faeser zuletzt für mehr Geld für diesen Bereich geworben.
Wir müssen uns noch besser wappnen gegen Gefahren, die schon längst Gegenwart sind. Das bedeutet, auch finanziell mehr in die zivile Verteidigung unseres Landes zu investieren, im analogen und digitalen Raum.
Neben finanziellen Fragen dürften sich auch rechtliche Fragen stellen. Schließlich können Plattformbetreiber schnell Zensur wittern, wenn eine Regierungseinheit Social-Media-Inhalte als Desinformation einstuft.
Die Kinderarztpraxen, wie auch viele andere Praxen hierzulande, sind überlastet. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat deshalb nun gefordert, dass die Krankschreibung von Kindern bei leichten Erkrankungen abgeschafft werden soll, um auf diese Weise eben eine Entlastung herbeizuführen. Vera Wolfskämpf in unserem Hauptstadtstudio hat sich diese Forderungen mal genauer angesehen und sich zuerst damit befasst, was der Verband denn nun konkret am Status quo kritisiert.
Die Kinderarztpraxen klagen ja schon seit längerem, dass sie überlastet sind. Nicht nur in der Erkältungszeit, auch sonst ist es ja doch schwierig, einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin zu finden. Und da kommt die Kritik immer wieder, dass die vielen Krankschreibungen eben einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand bedeuten. Wenn Erwachsene krank sind, dann brauchen sie ja erst ab dem 4. Tag einen Attest für die Arbeit. Und wenn sie mit einem kranken Kind zu Hause bleiben müssen, dann ab dem 1. Tag. Und deshalb kommen viele auch mit einer Erkältung, mit kleineren Problemen zum Kinderarzt, obwohl das vielleicht nicht dringend nötig wäre, darum das Wartezimmer zu verstopfen. Die Politik hat deshalb schon ermöglicht, dass die Krankschreibung auch telefonisch geht. Seit letztem Jahr ist das zumindest eine Erleichterung.
Scheint es nach dem Berufsverband zu gehen, hat das aber wohl noch nicht dazu geführt, dass weniger Eltern mit ihren Kindern in die Praxis kommen. Und die Forderung geht ja auch noch einen deutlichen Schritt weiter, als nur die Option, sich übers Telefon eine Krankschreibung geben zu lassen. Nämlich die Krankschreibung in gewissen Fällen eben dann ganz abzuschaffen. Da hängt ja auch rechtlich einiges dran. Geht das denn überhaupt?
Im Gesetz steht, wer Kinderkrankengeld haben möchte, also einen Teil des Lohns ersetzt, muss eine Krankschreibung vorlegen. Und wer soll das bescheinigen, wenn nicht der Kinderarzt oder die Kinderärztin? Es gab eine Idee, und zwar wollte Bundesgesundheitsminister Lauterbach von der SPD, dass erst ab dem 4. Tag ein Attest nötig ist, also wenn das Kind länger krank ist. Und er hatte das auch in ein Eckpunktepapier zum Bürokratieabbau geschrieben, aber die FDP wollte das nicht und hatte da wahrscheinlich eher die Interessen der Arbeitgeber im Blick. Also bleibt es dabei, ab zum Kinderarzt oder erstmal anrufen, aber eine Krankschreibung muss sein.
Bleibt also erstmal nur diese Forderung und die wird wohl auch nicht zeitnah in eine Umsetzung gehen. Gesundschreibungen hatte der Berufsverband im Übrigen ja auch kritisiert. Die verursachen natürlich nochmal einen Zeitaufwand für die Kinderärztinnen und Ärzte. Wie sieht's denn da mit den Plänen aus? Nochmal Vera Wolfskämpf.
Da gibt es eigentlich keine gesetzliche Vorschrift. Es gibt Kindertagesstätten, die verlangen einen Nachweis, dass das Kind wieder gesund ist. Oft eher bei infektiösen Krankheiten. Das gab es zum Beispiel in Corona-Zeiten, als es darum ging, Ansteckungen zu vermeiden. Das ist aber Sache der Träger des Kindergartens. Und auch wenn Schulen extra Atteste verlangen, weil sie die Eltern im Verdacht haben, eventuell nur die Ferien verlängern zu wollen. Klar, das alles bedeutet zusätzlichen Aufwand für die Kinderarztpraxen. Aber da ist eher nicht die Politik gefragt, sondern da müssen vielleicht alle vor Ort schauen, was vernünftig und was wirklich nötig ist.
Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat die Abschaffung der Krankschreibungspflicht bei leichten Erkrankungen gefordert. Wie realistisch das aus politischer Sicht ist, hat uns Vera Wolfskämpf eingeschätzt. Damit ist es 12.39 Uhr. Sie hören die SR-Infobilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Der Terroranschlag in Moskau und seine Hintermänner beschäftigen uns gleich. Zuvor die Nachrichten mit Roswitha Böhm.
Mercedes-Benz muss möglicherweise wegen der Dieselaffäre Schadensersatz zahlen. Das Stuttgarter Oberlandesgericht stellte das bedingt vorsätzliche Handeln von Mitarbeitern des Unternehmens beim Einbau unzulässiger Abschalteinrichtungen fest. Mercedes kündigte umgehend Revision an. Für betroffene Kunden heißt das, sie müssen abwarten, bis das Urteil Bestand hat. Erst dann können sie ihre Schadensersatzansprüche in Einzelklagen geltend machen. Die Deutsche Post befördert keine Briefe mehr per Flugzeug. In der vergangenen Nacht waren die letzten reinen Postflüge unterwegs. Die Posttochter DHL teilte zur Begründung mit, der Brieftransport mit dem Flugzeug sei in Zeiten des Klimawandels nicht mehr zu rechtfertigen. Auch weil die Sendungen oft nicht mehr so eilig seien wie noch vor einigen Jahrzehnten. Über 60 Jahre lang hatte die Post Briefe zwischen Nord- und Süddeutschland auch per Flug befördert, auch in Kooperation mit Passagier-Airlines. Zuletzt waren es noch 1,5 Millionen Briefe pro Nacht. Die Protokolle des Robert-Koch-Instituts aus der Anfangsphase der Corona-Pandemie sollen weitgehend entschwärzt werden. Gesundheitsminister Lauterbach sagte im Deutschlandfunk, es solle noch einmal geprüft werden, was unbedingt unleserlich gemacht werden müsse. Hierzu müsse das RKI jetzt jeden um Erlaubnis bitten, dessen Interessen oder dessen Namen in den Protokollen genannt werden. Vor wenigen Tagen hatte das Online-Magazin Multipolar teils geschwärzte Protokolle des RKI-Krisenstabs öffentlich gemacht. Als Folge wurde der Ruf nach einer Aufarbeitung der vom Staat beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie lauter. Auch das Bruttoinlandsprodukt im Saarland ist leicht gesunken. Das hat das Statistische Landesamt mitgeteilt. Demnach lag es 2023 nach ersten Berechnungen bei gut 41 Milliarden Euro. Ein Minus von 0,6% gegenüber dem Vorjahr. Den Statistikern zufolge liegt das Saarland damit im Mittelfeld der Bundesländer. Das Bruttoinlandsprodukt gilt als Maßstab für die gesamtwirtschaftliche Leistung eines Landes. Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger hat den Feuerwehrleuten aus Duttweiler für ihren Einsatz beim schweren Busunfall bei Leipzig gedankt. Rehlinger sagte, als Ersthelfer hätten die Feuerwehrleute sofort gewusst, was zu tun sei. Ihr Einsatz sei beherzt, selbstlos und vorbildlich gewesen. Gestern war ein Reisebus bei Leipzig verunglückt. 4 Menschen kamen dabei ums Leben, 35 wurden verletzt. Die 22 saarländischen Feuerwehrleute befanden sich in einem Bus direkt hinter dem verunglückten Fahrzeug. Sie leisteten spontan Erste Hilfe ohne technische Ausrüstung.
6 Tage liegt der Terroranschlag auf die Crocus City Hall bei Moskau nun zurück. Russlands Katastrophenschutzministerium hat mittlerweile eine offizielle Liste der Getöteten veröffentlicht. Demnach liegt die Zahl der Opfer nun bei 143. Unterdessen wird von russischen Sicherheitsbehörden weiter ermittelt, wer hinter dem Anschlag steckt. Hatte der russische Präsident bisher selbst die Erklärungen des IS, der sich zum Anschlag gleich mehrfach bekannt hatte, mehr oder weniger ignoriert, spricht er zwar jetzt auch von islamistischen Terroristen, verzichtet aber, wenig überraschend, nicht darauf, die Ukraine auch in diesem Fall weiter ins Spiel zu bringen. Frank Eichmann berichtet.
Das Konzert von Picknick am Abend in St. Petersburg begann mit dem Aufruf zu einer Schweigeminute. Es war der erste Auftritt der Band nach dem Terroranschlag vom vergangenen Freitag, verübt nur Minuten vor Konzertbeginn in der Moskauer Crocus City Hall. Die offizielle Zahl der Todesopfer musste erneut nach oben korrigiert werden auf nunmehr 143, so Russlands Katastrophenschutzministerium. Die 4 mutmaßlichen Haupttäter sitzen in Untersuchungshaft im Moskauer Lefortowo-Gefängnis. Sie waren zwischen Festnahme und Haftprüfungstermin ganz offensichtlich Folter ausgesetzt und das nicht einmal versteckt. Das ist neu. Normalisierung von Gewalt, sagt auf Nachfrage Julia Arnautova von Nasilio.net, einer NGO, die sich gegen Gewalt einsetzt. Wenn wir den Wert des menschlichen Lebens und der Gesundheit immer weiter herabsetzen, wo landen wir dann? Mir ist das unklar. Und ich verstehe nicht, wer in dieser Gesellschaft leben möchte. Es gibt legale Möglichkeiten. Es gibt die Gefängnisstrafe. Warum lösen wir Probleme mit derartig primitiven, vorzeitlichen Methoden? Die 4 mutmaßlichen Täter sind Staatsbürger Tadschikistans. In den vergangenen Tagen mehrten sich Berichte, dass tadschikische Taxifahrer oder Kuriere in russischen Städten wegen ihrer Herkunft Aufträge verloren. Er sei besorgt über die sogenannten Hurra-Patrioten, sagte gestern Präsident Putin. Denn wenn man bedenkt, dass bei uns auf dem Gebiet unseres Landes 190 Nationalitäten leben und einige davon zählen Millionen von Menschen, dann würde unser Land zerfallen, wenn wir beginnen würden, destruktiven Gedanken zu folgen, wie etwa alle anderen seien hier fremd. Die Frage, wer hinter dem schrecklichen Terroranschlag steckt, war schnell beantwortet, gleich mehrfach. bekannte sich die Terrororganisation Islamischer Staat oder genauer deren Ableger ISPK. Aber so wie von Präsident Putin bereits am Tag nach dem Anschlag eingeführt, wird die sogenannte ukrainische Spur unverdrossen weiterverfolgt und ausgeweitet, wie hier vom Chef des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB Bortnikow im russischen Staatsfernsehen. Wir sind der Meinung, dass die radikalen Islamisten den Terroranschlag vorbereitet haben. Dabei haben allerdings die westlichen Geheimdienste mitgewirkt und die Geheimdienste der Ukraine selbst haben unmittelbar damit zu tun. Eine unverständliche Argumentation kamen doch eindeutige Warnungen vor einem bevorstehenden IS-Terroranschlag in Moskau von US-Geheimdiensten, sowohl öffentlich als auch über Geheimdienstkanäle. Putin selbst hatte sie Tage vor dem Anschlag zurückgewiesen als Panikmache des Westens. Die Ukraine zu beschuldigen, die sogenannte ukrainische Spur immer wieder zu behaupten, gleichzeitig aber auf den frühen Stand der Ermittlungen zu verweisen, es wirkt, als solle hier ein weiterer Grund etabliert werden, gegen den Nachbarstaat Krieg zu führen. Maria Sacharowa, Sprecherin des Außenministeriums in Richtung Westen, hört auf, das terroristische Regime von Selenskyj zu unterstützen. Aber wie wäre es mit gemeinsamen Ermittlungen des Terroranschlags, mit westlicher Unterstützung? Schließlich hat der IS auch westliche Staaten im Visier. Nein, danke, so Russlands Außenminister Lavrov. Wir werden einerseits sicher selbst mit den Ermittlungen zurechtkommen. Andererseits brauchen wir so eine Hilfe nicht, die definitiv Doppelstandards demonstriert und höchstwahrscheinlich darauf gerichtet wird, die für den Westen bequeme Theorie vom IS als Täter zu fördern, und die Ukraine habe nichts damit zu tun. Solche Hilfe brauchen wir nicht. Obwohl sie doch der Wahrheitsfindung dienen könnte.
Wir blicken wie immer seit Wochen und Monaten noch in den Nahen Osten. Rafah gilt als der letzte große Rückzugsort für die aus ihren Häusern und Wohnungen gebombte und vertriebene Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Gestern Abend wurde bekannt, dass die US-Regierung ein Treffen mit israelischen Vertretern plant, um über die mögliche Bodenoffensive des israelischen Militärs auf Rafah zu sprechen. Heute Morgen, so sieht es aus, wurden diese Pläne konkreter, denn die Anzeichen verdichten sich, dass diese Offensive wohl nun kurz bevorsteht und sich dadurch ganz sicher die humanitäre Katastrophe im Küstenstreifen noch weiter verschlimmern wird, berichtet Clemens Fehrenkotte.
Es ist das beständige Brummen der israelischen Drohnen, das Tag und Nacht über dem Gazastreifen präsent ist, auch über Rafah, wo sich schätzungsweise rund 1,5 Millionen Binnenflüchtlinge aus allen übrigen Teilen des abgeriegelten Kriegsgebiets überwiegend unter freiem Himmel seit Wochen schon aufhalten. Die Furcht vor einer israelischen Bodenoffensive auf Rafah ist bei den Flüchtlingen groß. Nach einem nächtlichen Bombenangriff von Dienstag auf Mittwoch dieser Woche auf mehrere Häuser in Rafah, sagt Jamil Abouri, der mit seiner Familie aus dem Norden hierher geflohen ist, der Nachrichtenagentur Reuters. Am Tag, nachdem Israel zu einem Waffenstillstand verpflichtet wurde, sind 4 Häuser um uns herum bombardiert worden. Die Bombardierung hat zugenommen und sie haben uns mit einem Einmarsch gedroht. Und sie sagen, dass sie grünes Licht für den Einmarsch in Rafah bekommen haben. Wo ist der Sicherheitsrat? Wo sind all die Menschen, wenn es darum geht, was mit uns geschieht? Wir leben hier im Tod. Seht euch an, wo unsere Frauen sind. Seht euch an, wo unsere Kinder sind. Wohin sollen wir gehen? Die israelischen Streitkräfte hätten mit den Vorbereitungen für eine Bodenoffensive auf Rafah begonnen, meldet heute Morgen das Online-Portal des israelischen Fernsehsenders Channel 12. Die Armee habe damit begonnen, die Stadt zu isolieren, um so wörtlich auf ein Szenario vorbereitet zu sein, in dem die Gespräche über das Geiselabkommen scheitern könnten. Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant habe in Washington bei seinen Gesprächen mit der amerikanischen Regierung die Operation mit seinem US-Amtskollegen Lloyd Austin koordiniert. Im israelischen Fernsehsender Channel 12 gab der Sprecher des amerikanischen Nationalen Sicherheitsrates John Kirby dieses Gespräch Austins mit Gallant so wieder. Er sagte, dass wir eine große Bodenoffensive in Rafah nicht unterstützen können, wenn es keinen Plan gibt, einen realisierbaren, überprüfbaren Plan, um für die Sicherheit der 1,5 Millionen Menschen im Gazastreifen zu sorgen, die dort Zuflucht gesucht haben. Als ein weiteres Anzeichen der Vorbereitungen auf eine Bodenoffensive in Rafah werde die Anweisung Netanjahus zum Kauf von 40.000 Zelten aus China gewertet. Der Premierminister habe diese Anweisung erteilt. Die Zelte würden nach ihrer Ankunft in Israel in den Gazastreifen geliefert werden, berichtet Channel 12 unter Berufung auf seinen eigenen Militärkorrespondenten. Dort sollten klar ausgewiesene Bereiche für das Aufstellen der Zelte festgelegt werden, die von den Binnenflüchtlingen in Rafah genutzt werden sollten. Das UN-Welternährungsprogramm warnte unterdessen vor einem Ausbreiten der Hungersnot. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagte der Regionaldirektor des Welternährungsprogramms Matthew Hollingworth in Gaza Stadt:
There is nowhere else in the world where so many people face imminent famine.
Nirgendwo sonst auf der Welt sind so viele Menschen von einer drohenden Hungersnot bedroht. Hier in Gaza-Stadt befinden wir uns im Epizentrum der Krise, hier im Gazastreifen. Ich habe heute so viele Menschen getroffen, die wütend, müde und verzweifelt sind, weil ihre Kinder jeden Abend hungrig zu Bett gehen. Im Norden des Gazastreifens halten sich schätzungsweise noch 300.000 Menschen auf. Israels Regierung weist die Vorwürfe der UN zurück. Die Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen seien im Gazastreifen gescheitert, die humanitäre Hilfe zu verteilen.
Am kommenden Sonntag, den 31.03., wählen die Türkinnen und Türken Bürgermeister, Stadtratsmitglieder und Zehntausende Ortsvorsteher. Die Kommunalwahlen steht an. Kommt es nicht zu vorgezogenen Neuwahlen, sind das die letzten Wahlen bis zum Jahr 2028. Präsident Recep Tayyip Erdogan steht zwar nicht selbst zur Wahl, aber er macht Wahlkampf, als gehe es um ihn. Vor allem seine Heimatstadt Istanbul will er für seine Partei, die AKP, zurückgewinnen. 2019 hatte dort nämlich die oppositionelle CHP gewonnen. Aber auch von diesem Wahlsieg der Opposition abgesehen, steht Istanbul bei diesen Kommunalwahlen deutlich im Fokus. Denn immerhin lebt dort gut ein Fünftel der türkischen Bevölkerung und in der Region wird fast ein Drittel der Wirtschaftsleistung der Türkei erzeugt. Vor den Wahlen hat sich unser Korrespondent vor Ort, Uwe Lüb, mal einen ganz genauen Blick von Istanbul geholt.
Gibt es ein Problem? Ich bin Murat Kurum. Und Istanbul noch einmal mit Ekrem İmamoğlu. Vor allem um diese beiden Kandidaten von der AKP und CHP geht es bei der Oberbürgermeisterwahl in Istanbul. Zwar werden landesweit weit mehr als 1000 Bürgermeister und Gemeinderäte sowie zehntausende Ortsvorsteher gewählt, doch im Fokus steht Istanbul. Hier konzentriert sich die meiste Wirtschaftskraft des Landes. In den 1990er Jahren hieß der Bürgermeister Recep Tayyip Erdogan: Wer Istanbul gewinnt, gewinnt die Türkei, hat er einmal gesagt. Beim letzten Mal hat allerdings İmamoğlu von der oppositionellen CHP gewonnen. Schafft er es noch einmal, könnte das der ganzen CHP helfen, Erdogans AKP mittelfristig doch noch den Rang abzulaufen. Gründe genug für Erdogan, sich in den Wahlkampf einzuschalten und İmamoğlu direkt anzugreifen. In welchem Zustand befand sich Istanbul, als sie mich zu ihrem Bürgermeister machten? Müll, Schlaglöcher, Schlamm. Das ist die CHP. Und was hat sich geändert, nachdem İmamoğlu sein Amt angetreten hat? Wieder Müll, Schlaglöcher und Teilzeitarbeit. Das hat er gemacht. Mit Teilzeitarbeit meint Erdogan, İmamoğlu habe sich um alles Mögliche gekümmert, zum Beispiel um seine CHP, aber zu wenig um die Stadt. Im Sender Sözcü kontert İmamoğlu, verweist auf die lange Vorherrschaft der AKP in der Stadt und wirft Erdogan Korruption vor. Wir haben in 5 Jahren mehr getan als Sie in 25 Jahren. Sie haben sich mit Luxuswohnungen beschäftigt. Sie haben Luxuswohnungen für Freunde und Verwandte gebaut. Ich spreche hier ganz deutlich. Man könnte meinen, es gehe um Erdogan und İmamoğlu. Dabei ist Kurum der eigentliche AKP-Kandidat. Er verspricht etwa einen erdbebensicheren Umbau der Stadt, ist hier aber angreifbar. In seine Zeit als Städte- und Bauminister fällt die sogenannte Bauamnestie. Etliche damals zugelassene Bauten sind bei dem Erdbeben vergangenes Jahr eingestürzt. In ihren Wahlversprechen beschwören İmamoğlu und Kurum beide ein besseres und gerechteres Leben in Istanbul. Im Wahlkampf setzen sie vor allem auf Stimmungsmache. Passend zu seinem Slogan »Nur Istanbul« unterstellt Kurum İmamoğlu, dieser habe die Stadt vernachlässigt.
Haydi Istanbul!
Komm schon, Istanbul, wähle deine Stadt, damit Istanbul wieder gedient wird, Frieden und Glück findet. Du kannst es schaffen, du bist mutig, weil du Istanbul bist, weil du Istanbuler bist. Bei einigen verfängt das. In einer Straßenumfrage sagt ein Mann, warum er Kurum wählen werde. Weil Imamoğlu nichts gemacht hat, obwohl wir ihn gewählt haben. Er macht nur Show. Eine Frau dagegen hält weder von dem einen noch dem anderen etwas. Ich denke, Kurum wird gewinnen, aber ich möchte eigentlich beide nicht. Kandidatinnen und Kandidaten anderer Parteien gibt es viele. Doch Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Imamoğlu und Kurum hin. Für beide ist der Ausgang der Wahl besonders wichtig. Gewinnt Imamoğlu, könnte das den landesweiten Bedeutungsschwund der CHP stoppen. Gewinnt Kurum, wird Erdogan noch mächtiger. Manche glauben, er strebe dann womöglich eine Verfassungsänderung an, um eine weitere Amtszeit zu ermöglichen. Ein Mann auf der Straße befürchtet sogar, dass die AKP eine Niederlage in Istanbul schlicht nicht akzeptieren würde. Sie werden alles tun, um Istanbul zu bekommen, und sie sind in der Lage dazu, alles zu tun. Ich mache mir Sorgen. Ich schicke meine Kinder ins Ausland, weil ich mir Sorgen mache.
Und zum Ende unserer Sendung dann wie immer noch der Blick auf die Wetteraussichten. Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab, Sie haben es sicherlich gemerkt. Dabei gibt es gelegentlich noch Regen oder sogar Graupelschauer, das Ganze bei 8 bis 12 Grad. Der Karfreitag wird dann überwiegend dicht bewölkt, obendrauf kommt kräftiger Regen, die Temperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad. Genauso regnerisch geht's dann auch am Samstag ins weitere Osterwochenende, vereinzelt kommen da dann noch Gewitter dazu. Dafür wird's dann milder mit 15 bis 19 Grad und der Ostersonntag wird auch nur ein wilder Mix aus Sonne, Wolken und kräftigen Schauern bei 14 bis 17 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Mein Name ist Florian Mayer. Ihnen, der Redaktion und Technik, vielen Dank. Es folgt die Auslandspresseschau und danach Gabi Sawasch mit dem SR2-Nachmittag. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dauert nun seit mehr als 2 Jahren, ohne dass ein Ende absehbar wäre. Über die Möglichkeiten einer Deeskalation denkt die italienische Zeitung La Stampa nach. Mit dem harten Durchgreifen, dem Wiederaufleben des Nationalismus, der durch den neuen großen patriotischen Krieg gegen den Westen beflügelt wird, und der Umstrukturierung in eine Kriegswirtschaft ist die Invasion in der Ukraine für Putin ein Erfolg. Es gibt nichts, was wir tun können, um Putins Bereitschaft zur Fortsetzung dieses Krieges zu beeinflussen. Was wir tun können, ist, die Richtung des Konflikts zu ändern, die Wahrnehmung von Stärke und Schwäche umzukehren und deutlich zu signalisieren, dass sich eine Eskalation für Putin nicht lohnt. Ein düsteres Bild über den Verlauf des Angriffskriegs in der Ukraine zeichnet die Times aus Großbritannien. Ein russischer Vormarsch wäre natürlich eine Katastrophe für die Ukrainer. Er würde auch den Westen vor eine Vielzahl schwieriger Herausforderungen stellen. Würden die verbündeten Truppen zur Verteidigung Kiews entsenden? Frankreichs Präsident Macron hat die Gefahr klar erkannt und versucht, den Westen zu einem entschlosseneren Vorgehen zu bewegen, indem er die Möglichkeit von Bodentruppen ins Spiel bringt. Andere Länder, wie zum Beispiel Deutschland, sind strikt dagegen. Wann wird die Botschaft endlich verstanden, dass Frieden für die europäische Bevölkerung nur durch Stärke garantiert werden kann? Wenn die Ukraine fällt und Putin weiterzieht, um das Baltikum, Polen, Finnland, Schweden oder Norwegen zu bedrohen? Blicken wir noch einmal nach Russland zu dem Terroranschlag nahe Moskau mit mittlerweile 143 Toten. Im Zuge der Aufklärung der Taten sind wiederholt Hinweise über Foltermethoden bekannt geworden. Dazu schreibt Publico aus Portugal: Russland unterzeichnete 1985 das UN-Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche Behandlung. Nach dem Terroranschlag in Moskau in der vergangenen Woche seien schreckliche Details über dieses Verbrechen ans Licht gekommen, sagt die Direktorin von Amnesty International für Osteuropa und Zentralasien. Folter ist keine Abkürzung auf dem Weg zu Gerechtigkeit, Wahrheit und Wiedergutmachung für die Opfer. Sie blockiert die Wahrheit. Ist es das, was die russischen Behörden wollen, damit sie anderen die Schuld geben können? Zu dem Terroranschlag in Moskau hat sich mehrfach die Terrorgruppe ISPK, ein Ableger der Organisation Islamischer Staat, bekannt. Auch unser Nachbarland Österreich muss sich bedroht fühlen, findet die dort erscheinende Zeitung Die Presse. Der verheerende Terroranschlag von Moskau hat in seiner brachialen Vehemenz und Brutalität der ganzen Welt vor Augen geführt, dass der IS als Terrororganisation wieder zurück ist. Aber auch bei uns in Österreich ist der ISPK hochrelevant. Die drei großen, glücklicherweise noch rechtzeitig vereitelten Terrorszenarien von Wien im Jahr 2023 offenbaren einen Kontext mit der Terrorgruppe ISPK. Dem Vernehmen nach waren jeweils Personen mit zentralasiatischem Hintergrund involviert. Der ISPK ist längst auch bei uns angekommen. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Michael Hafke.